Schön, wieder einmal im Siegerland zu sein, liebe Geschwister und Freunde. Wir freuen uns immer auf Weidenau. Mir ist immer besonders wohl im Kreise derer, die mit Ernst Christ sein wollen. Und solche findet man im Siegerland und gerade auch hier im Saal. Wir haben Bücher und Schriften mitgebracht. Und ich habe sie so ausgewählt, dass keiner sagen kann, ich habe alles. Das glaube ich nicht. Eine kleine Schrift möchte ich besonders heute Abend, weil sie zum Thema gehört, empfehlen. Bruder Karl Geyer hat eine Schrift geschrieben, Die Kraft der Liebe. Gelb, ein bisschen zu hell geworden, bei Lampenlicht kann man es kaum lesen. Die Kraft der Liebe von Karl Geyer. Das gehört zum Thema. Ich werde einige Sätze daraus zitieren. Und wer gut zuhört, kann es für eine Mark am Büchertisch erhalten. Eine Mark am Büchertisch, wer nicht schläft noch schnarcht. Und dann habe ich noch weitere Schriften. Ich habe Ursula Geyer im Paulus Verlag gesagt, ihr habt doch alte Schriften, 40 Jahre alt, immer noch nicht vergriffen, gebt mir mal einen Schwung, die will ich mal anbieten, sonst sind sie in 30 Jahren immer noch am Lager. Also, Wolfgang Jugel hat doch etwas sehr Feines geschrieben und diese sind noch in der Welt. Warum sind wir nicht gleich nach dem Gläubigwerden hinweggenommen worden? Was haben wir in dieser Welt noch zu suchen? 12 sehr gute Antworten. Da war er noch ein junger Mann, 1962. Die Schrift ist älter vielleicht als der eine oder andere hier im Saal. Eine Mark. Und etwa um die gleiche Zeit, auch schon 35 Jahre alt, habe ich etwas geschrieben über Sodom und Gomorra in biblischer Schau. Ich komme auch heute im Vortrag auf Sodom und Gomorra zu sprechen. 2 Mark. Wenn ich das so sagen darf, das ist das einzige Heft in Deutschland, wo Sie sehen können, wie Sodom vor der Zerstörung ausgesehen hat. Aber das habe ich natürlich nicht ganz ernst gemeint, was ich jetzt sagte. Das war die Fantasie der Grafikerin 1965. Sodom, Gomorra, daraus kann man biblisch, prophetisch und auch praktisch vieles lernen. Und fast um die gleiche Zeit habe ich geschrieben, 1966, die Gemeinde Christi Jesu. Und ich darf mich rühmen, in Anführungszeichen, das wurde sogar ins Russische übersetzt. Aber die russische Fassung habe ich natürlich nicht in meinem Besitz, außer einem Beleg, den ich nicht lesen kann. Nachdem man zuerst das Büchlein von Karl Geyer ins Russische übersetzt hatte, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit, haben sich die russischen Geschwister überlegt, was sollen wir dann als nächstes den Geschwistern in die Hand geben. Und da kam jemand drauf, dieses Heft, die Gemeinde Christi Jesu, ihr Wesen, ihre Bestimmung, ihre Zubereitung, ihre Gefährdung, wurde dann übersetzt und in Russland weiterverteilt. Ich habe auch kostenlose Probenummern der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit dabei. Da schreibt auch Wolfgang Jugel, da schreibt Karl Heinemann, da schreiben manche Brüder, Gerhard Herbst, Berlin und ich selber über die Paulusbotschaft und anderes. Da können Sie eine Probenummer mitnehmen oder auch eine Bestellung morgen aufgeben bei mir. Dann brauchen Sie es nicht an den Verlag zu schicken. Das Thema heute Abend lautet, Gott ist Liebe, stimmt das? Na, vielleicht denkt jemand in seinem Herzen, und ich könnte das ja gut verstehen, wie kannst du da überhaupt so ein Fragezeichen dahinter machen, Heinz Schumacher? Das ist doch für mich als Bibelgläubigen und Bibelkenner überhaupt keine Frage. Gott ist Liebe, Punkt. Wie kannst du es wagen, dahinter zu schreiben, stimmt das Fragezeichen? Das ist doch keine Frage für den, der die Bibel kennt. Ja, wer so denkt, der hat zunächst mal recht. Für mich ist es im Grunde auch keine Frage. Ich möchte aber Menschen entgegenkommen, die vielleicht doch da gelegentlich Fragen haben. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir Nachrichten hören, wenn schwere Lebensführungen kommen, sind wir dann immer sofort hundertprozentig überzeugt, Herr, du bist ein Gott der Liebe, wunderbar, das kommt jetzt auch aus deiner Liebe, oder kommen da nicht einfach Anfechtungen an uns heran? Und auf diese Anfechtungen möchte ich gerne eingehen. Natürlich, für den Gläubigen ist es keine Frage. Es steht ja im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 und Vers 16, leicht zu behalten. 1. Johannes 4, nimmst doppelt, das gibt 8, nimmst doppelt, das gibt 16. 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16 steht zweimal ganz klar: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Es ist ja vor allem Johannes, der sowohl in seinem Evangelium als auch in seinem ersten Brief diese Aussagen macht über das Wesen Gottes. Johannes war derjenige unter den Jüngern, der nach dem inneren Wesen fragte, so ein Mystiker, so ein Terstegen, so einer, der nicht am Äußeren hängen blieb, sondern das Wesen ergründen wollte. Und so haben wir bei Johannes die drei Aussagen über Gott: Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Gott ist Geist, sagte Herr Jesus der Samariterin, Johannes 4, Vers 24. Gott ist Licht, steht im 1. Johannesbrief 1, Vers 5. Und da steht auch gleich noch dabei, wie viel Prozent Finsternis in ihm drinnen sein mögen. 50 oder 30 oder 2. Gott ist Licht und überhaupt keine Finsternis ist in ihm. Das ist die uns aufgetragene Botschaft. Wunderbare Aussage über das Wesen Gottes. Nichts Finsteres, kein hinterhältiges, böses Motiv. Und eben, Gott ist Liebe. Bruder Karl Geyer, der von 1893 bis 1955 lebte, Begründer des Paulus Verlages und der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit mit Adolf Heller. Bruder Karl Geyer hat mit Recht betont, Gott ist nicht lieb. Das, was man unter dem lieben Gott so im Allgemeinen versteht, das ist eine Karikatur. Und ich sage immer wieder, es gibt zwei Karikaturen von Gott, zwei falsche Extreme. Erstens der liebe Gott, andererseits der endlose Quäler. Beides ist nicht das wahre Wesen Gottes. Er ist nicht dieser liebe, harmlose Gott. Heute wird weithin ein freundlicher Gott verkündigt, dem Menschen, den menschlichen Wünschen und Wohlbefinden angepasst. Man soll sich wohlfühlen in den Gemeinden, man soll sich wohlfühlen unter der Verkündigung, das Ego wird gestreichelt statt in den Tod gegeben. Das ist nicht die biblische Linie. Ein Gott, der für unser Wohlbefinden zu sorgen hat, und das sind dann die Leute, die am lautesten schreien, wenn etwas ins Leben kommt: Wo bleibt der liebe Gott? Der will Liebe sein, schreien die am lautesten, die sich sonst um Gott nicht kümmern. Das ist das eine Extrem, und das andere ist das Extrem von einem Gott, der endlos quält. Das steht allerdings auch in meiner Bibel: ewige Pein und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Äonen der Äonen. Jawohl, das will ich auch gar nicht weglassen oder unterschlagen. Das sei ferne. Ich habe gerade in dieser Woche einen Artikel für Gnade und Herrlichkeit geschrieben: Der Zorn Gottes. Davon muss endlich auch mal wieder geredet werden. Was ist der in seinem Wesen, der gegenwärtige Zorn, der kommende Zorn und die Rettung vom Zorn? Ich hoffe, dass ich das in Heft 1, 2001 in Gnade und Herrlichkeit hineinbringe. Auch wieder ein Grund, die Zeitschrift zu abonnieren. Ja, wenn ich das nebenher sagen darf, aber wenn ich nicht werbe, wer wirbt dann im Fernsehen? Bestimmt nicht. Aber zurück. Gott ist nicht der endlose Quäler. Was heißt dann ewige Pein? Ewige Pein. Ich bin den Worten mal auf den Grund gegangen im Urtext. Ich habe das vielleicht hier auch schon mal gesagt. Kolasis, Aionios, äonisch heißt nicht einfach unendlich, sondern der kommenden Weltzeit oder kommenden Äonen zugehörig. Das ist äonisch. Das muss durchaus nicht endlos sein. Und dann Kolasis. Ich habe drei dicke griechisch-deutsche Wörterbücher. Eine davon aus der Kriegsgefangenschaft seinerzeit mitgebracht. Der Lagerfahrer war so freundlich, mir das zu vererben von Benseler, ein dickes Wörterbuch, und noch zwei andere. Kolasis, Züchtigung zwecks Besserung, kann man da lesen. Züchtigung zwecks Besserung. Ach so, ewige Pein würde also bedeuten Züchtigung zwecks Besserung in einer oder mehreren kommenden Weltzeiten, Äonen. Das klingt schon etwas anders als Quälerei. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter, in die kommenden Weltzeiten. Das ist sicher ein ernstes Wort. Das wollen wir nicht leicht nehmen. Aber auch das Wort Qual hat im Profangriechisch eine nützliche Bedeutung. Der Basanos, das ist der Probierstein, etwa für Metalle, um den Goldgehalt einer Münze festzustellen oder überhaupt Metalle auf ihre Substanz zu prüfen. Letzte Echtheitsprobe und Wahrheitsfindung. Ach so, klingt schon ein bisschen anders. Echtheitsprobe und Wahrheitsfindung in kommenden Zeitaltern. Das ist ewige Qual und ewige Pein. Also das sind nützliche Vorgänge. Der Herr Jesus würde sagen, wenn ihr, die ihr böse seid, in euren Gerichtsverfahren sogar darauf aus seid, Wahrheitsfindung, Resozialisierung, man lässt manche schnell wieder raus aus dem Gefängnis, viel zu früh manche, begehen sie die nächste Vergewaltigung. Wenn ihr, die ihr böse seid, doch auf Resozialisierung aus seid und ich, Gott, bin schlechter als ihr. Also da stimmt was nicht bei dem Zerrbild von einem endlosen Quäler. Ich werde nie aufhören, dagegen zu reden. Und dabei geht es mir überhaupt nicht darum, dass ich etwa mit einer Lehre recht behalte. Ich bin kein Fanatiker. Das muss der Herr innerlich aufschließen. So, und ich meine allerdings, dass Bruder Karl Geyer mit seiner kleinen Schrift Die Kraft der Liebe gerade das Richtige getroffen hat. Da haben wir nicht einen harmlosen, lieben Gott. Gott ist nicht lieb, sondern Liebe. Es ist sein Wesen. Aber diese Liebe kann kraftvoll und auch hart sein. Denken wir doch, was er dem geliebten Sohne zugemutet hat. Und er hat nie aufgehört, den Sohn zu lieben. Vielen seiner Kinder legt er Schweres auf. Seinem Volk Israel legt er Schweres auf. Aber er hört nie auf zu lieben. Die Kraft der Liebe. Da will ich gerade mal ein paar Sätze von Bruder Karl Geyer aus diesem Heft vorlesen. Gott ist die Liebe. Sie ist sein Wesen, die Natur dessen, der Geist und Licht und Liebe ist. Weil er völlig Liebe ist, offenbart sie sich in allem seinem Reden und wirkt sich aus in allem seinem Tun. Sie ist vollkommen, wie sein ganzes Wesen Vollkommenheit ist. Seine Liebe ist keine Halbliebe, Teilliebe, sondern ganze Liebe, völlige Liebe, vollkommene Liebe. Kein Versagen ist darin, kein Unterbruch, keine schwache Stelle, sondern nur Kraft und Stärke, nur Fülle und Vollkommenheit, nur Ganzes und Endgültiges, nur Bleibendes und Ewiges. Nichts kann sie beirren in ihrem Wege, den sie geht, um das Wohl des Andern zu suchen. Sie hat stets das volle Ziel im Auge und weiß sich innerlich verpflichtet, dem Geliebten das Höchstmaß an Glückseligkeit zu bringen, das überhaupt vorhanden ist und gebracht werden kann. Dies aber ist, dem Andern die gleiche Glückseligkeit zu geben, die sie selbst besitzt. Er findet die Liebe keine Ruhe, bis sie sich völlig ausgeschüttet hat in dem Andern und ihm das gleiche Maß der Glückseligkeit vermittelte, das sie selbst besitzt. Uns dahin zu führen, dass wir als Persönlichkeit in das gleiche Wesen gestaltet und mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden, ist das Ziel der Liebe, das sie mit uns hat. Auf dieses Ziel hin sind wir angelegt. Solange es nicht erreicht ist, ist unser Glück nicht voll. Wenn es aber erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein, erfüllt zur ganzen Gottesfülle. Von diesem Hochziel unserer Bestimmung, zu dem die Liebe uns führen will, kann sie nie lassen. Sie ist es sich selbst schuldig, uns dahin zu bringen, weil sie es vermag. Da merken wir, das sind Sätze, die gehen in die Tiefe. Wer sich in dieses kleine Heft einmal wirklich vertieft und das in sich wirklich aufnimmt, der hat schon viel erfasst von der Erkenntnis Gottes, wie es uns die Schrift vermittelt. Gott ist Liebe. Nun ein bisschen zu den griechischen Worten für Liebe. Während wir Deutschen alles in einen Topf werfen und rumrühren und nennen das Liebe, da hat die griechische Sprache drei verschiedene Ausdrücke dafür. Bei Glaube, da ist es nach meiner Einschätzung umgekehrt, da differenzieren wir im Deutschen besser, während die Griechen alles in dem Wort pistis, Glaube, Vertrauen, Treue, alles drin haben, machen wir im Deutschen den Unterschied Glaube, Vertrauen, Treue, Zuverlässigkeit, was alles in Pistis, Pisteuo, Glauben drin liegt. Bei Liebe ist es umgekehrt, die Griechen reden von Eros, Philia, Agape. und mit der Philia verbunden ist die Philadelphia. Eros kommt im Neuen Testament als Wort nicht vor, die Sache schon, aber nicht das Wort. Eros bedeutet Verlangen, Begierde, sinnliche Liebe. Philia kommt nicht oft vor im Neuen Testament, als Hauptwort nur in Jakobus 4, Vers 4, aber als Tätigkeitswort, Zeitwort Phileo kommt es einige Male vor. Philia ist eine aus der Seele quellende Zuneigung. Philia ist Zuneigung, Wohlwollen, freundschaftliche Liebe, freundschaftliches Verbundensein. So liebt Gott auch uns. Und der Herr Jesus sagt einmal, der Vater selbst hat euch lieb. Die Übersetzer nehmen dann manchmal den Ausdruck liebhaben, um es von agapao, agape, Liebe zu unterscheiden. Der Vater selbst hat euch lieb, ist euch gleichsam freundschaftlich verbunden. Und vom Herrn Jesus wird es auch gebraucht, dass er den Lazarus freundschaftlich liebte. Johannes 11, Vers 3. Verbunden damit ist Philadelphia. Philadelphia, das soll eine Stadt sein in den USA, das soll ein Käse sein. Ob das was mit Bruderliebe zu tun hat, weiß ich nicht. In der Bibel, im Neuen Testament, kommt Philadelphia fünfmal vor. Die Philadelphia, die geschwisterliche Liebe, Freundschaft, Wohlwollen, Zuneigung sei herzlich. Freundschaftlich verbunden sein, gern haben, sich mögen. Das erleben wir immer wieder, auch bei solchen Versammlungen, das ist etwas Köstliches. Trotzdem muss ich sagen, noch wichtiger ist die Agape, agapao, agape. Das kommt beides als Hauptwort und Zeitwort jeweils über 100 Mal im Neuen Testament vor. Das meistgebrauchte Wort für Liebe, mit einigen Ausnahmen geht es immer in die Richtung der göttlichen Liebe. Benseler sagt in seinem Wörterbuch, besonders ist es die christliche Liebe, die dienende und demütige Liebe, während es bei der Philia heißt, eine aus der Seele quellende Zuneigung, man mag sich, da ist es anders mit der Agape. Agape ist eine Liebe, die lieben will und muss aufgrund ihres Wesens, unabhängig davon, ob der Geliebte vielleicht auch liebenswert ist. Und so ist die Agape auch zur Feindesliebe fähig. Natürlich will Gott auch Gegenliebe, aber die Liebe Gottes kann lange, lange, lange warten, bis die Gegenliebe irgendwann erwacht. Bei manchen Geschöpfen dauert das sehr lange und geht durch lange Gerichtsprozesse hindurch, bis es zur Gegenliebe kommt. Wann wird es bei einem Hitler zur Gegenliebe kommen? Aber Gott müht sich um alle und sucht, bis sie gefunden hat, die göttliche Liebe, Lukas 15, 4. Ich habe mir mal ausgerechnet, was der Hitler für eine Strafe verdient. Ich sag's aber nicht hier öffentlich, das mache ich nicht. Also Unterschied zwischen Philia, Phileo, Philadelphia und Agape. Liebe aus Zuneigung, freundschaftlichem Verbundensein, man mag sich. Ach ja, wir haben gleiche Erkenntnisse, vielleicht ähnliche Lebensläufe. Ja, wir kennen den Bruder, ach, den kennst du auch, wunderbar, so sympathisch und so nett. Aber ich sage manchmal, wenn in einer Gemeinde von Christen oder wenn auf einer christlichen Freizeit bloß Philia, Philadelphia vorhanden ist, aber keine Agape Gottes, dann bilden sich so Klüppchen, Gruppen. Das sieht man manchmal auf Freizeiten, die hocken immer zusammen. Und ich achte dann manchmal darauf, wenn ich auf Freizeiten bin, Arosa in der Schweiz oder sonst wo, kümmere dich auch mal um die, die vielleicht in dem Moment alleingelassen sich vorkommen, weil sie nicht integriert sind in so einen Sympathisantenclub, hätte ich fast gesagt, in Leute, die sich mit der geschwisterlichen Zuneigung mögen. Ja, ist ja wunderbar, aber bitte vergiss die anderen nicht. Ich habe mir manchmal gesagt, in Langensteinbach, Arosa, Scheibenberg, Erzgebirge oder wo ich zu Freizeiten komme, pass auch auf die auf, die so abseits stehen. Oder geh mal zu dem, der dich vielleicht das letzte Mal geärgert hat. Oder komme dem freundlich entgegen, der dir nicht sympathisch vorkommt, sondern durchaus unsympathisch. Aber die Agape Gottes schafft das. Die Philia schafft es nicht immer und Eros schon gar nicht. Aber die Agape Gottes schafft das. Ja, sie schafft es ja sogar, die Feinde zu lieben. Also geht es darum, dass wir nicht nur die lieben, die uns mögen und die wir mögen, sondern dass wir uns Agape Gottes schenken lassen, das Wohlwollen letztendlich allen Menschen gegenüber, die Milde, die Liebe gegenüber den Menschen, das Wohlwollen spüren zu lassen, auch und gerade. Lass es dir mal schenken, zu jemand hinzugehen, der dir eigentlich nicht liegt, ihn freundlich anzusprechen. Und da habe ich schon Wunder erlebt und große, freudige Erlebnisse gehabt, dass da doch plötzlich ein Echo kommt, das man gar nicht erwartet hat. Gott ist Liebe, stimmt das? Es geht darum, wohin wir schauen. Blicken wir aufs Irdische, dann kommen viele Fragen. Blicken wir auf das eigene Leben, auf die Gesundheit, auf die Kinder, auf den Arbeitsplatz. Es mag ja sein, dem einen geht es gut und er sagt, ich habe auch liebe Kinder, die sind lieb und gesund und erfolgreich und gläubig auch noch. Gott, du bist Liebe, dass du mir solche Kinder schenkst. Und die Schwiegerkinder sind auch noch lieb, wunderbar. Aber nicht jeder hat Kinder, die lieb sind und gesund und erfolgreich und gläubig. Vielleicht sind sie nur erfolgreich und gesund, aber nicht lieb. Oder sie sind erfolgreich und lieb, aber nicht gläubig und ich könnte so weitermachen. Es gibt andere, die sind krank, einsam, arm, Kette von Misserfolgen. Oder wir blicken zu sehr auf die täglichen Nachrichten und Zeitungsmeldungen. Manchmal ist alles negativ und dann sind wir froh, wenn das Wetter noch positiv ist, wie an diesem Wochenende. Wenn aber das Wetter dann auch noch schlecht ist, dann sagen wir, oh Gott, also jetzt bleibt mir wirklich nur noch dein Wort und die Gemeinschaft der Kinder Gottes und das Gebet, um froh und glücklich zu werden. Es geht darum, dass wir in die richtige Richtung schauen. Wer auf sich selber schaut und die Umwelt nur, da kommen dann die Anfechtungen. Kann dieser Gott Liebe sein? Zweimal steht also im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Zweimal steht auch im Alten Testament, aber als Zitat, der Herr hasste uns. Der Herr hasste uns. Das ist dann das Gegenteil. Das ist dann Teufelstheologie. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Teufelstheologie. Das ist das Gegenteil von der wahren biblischen Botschaft. Gott ist im Grunde Hass. Das muss für den Teufel ein Freudentag gewesen sein, als das geschah, was in 5. Mose 1, Vers 27 geschrieben steht. Ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil Jahwe, Jehova, der Herr, der Ewigseiende, uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Und dann noch einmal 5. Mose 9, Vers 28. Damit das Land, aus dem du uns herausgeführt hast, also Ägypten, nicht sagt, weil Jahwe, der Ewige, nicht imstande war, sie in das Land zu bringen, von dem er zu ihnen geredet hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt. So weit kamen einmal die Israeliten. Wir wollen ja nicht zu schnell den Stab brechen und sagen, das hätte mir nie passieren können. Wenn es in der Wüste Hitze gibt, wenn es mit der Wasserversorgung nicht klappt, wenn man jahrelang das gleiche Essen kriegt, hätten wir nicht auch gemurrt. Also der Teufel brachte etliche so weit, dass sie sagten, dass sie meinten, Gott ist im Grunde ein hassender Gott. Aber diesen Hass, den hat er schön verpackt, wie man ein bitteres Bonbon mit einem süßen Mäntelchen umgibt, damit es die Kinder besser schlucken. Da hat er diesen Hass mit scheinbarer Liebe umhüllt. Kommt, ihr lieben armen Kinder Israel, ich will euch aus der frohen Knechtschaft herausführen aus Ägypten. Aber dabei hatte er nichts anderes im Sinn. Wie kann ich sie noch schlimmer quälen, als es in Ägypten je möglich war? Ja, ich bringe sie in die Hitze der Wüste und dann kein Wasser und dann wollen wir weitersehen, was geschieht. Weil der Herr uns hasste. Es gab dann ja doch Wasser, wie wir dann mehrfach ja lesen. Aber die Führungen Gottes sind nicht immer leicht. Das ist Teufelstheologie, das ist genau das Gegenteil von der wirklichen Situation. Gott ist Liebe, aber diese Liebe ist oft umkleidet mit scheinbar harten Führungen. Einer, der das am besten verstanden hat, war der Apostel Paulus. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt der Römer 8. Und dann zählt er alle möglichen Dinge aus. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Schwert. Wer will uns scheiden? Ich bin überzeugt, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Paulus schaut hindurch auch durch schwere Führungen. Man hört so viel von Krankheiten und wir haben auch in der letzten Zeit vieles gehört von lieben Brüdern und Schwestern. Und da kann schon mal die Frage kommen, Herr, warum gerade der, der dir so treu dient, warum gerade die, die schon so viel zu leiden hat, warum dies, warum jenes? Wo bleibt deine Liebe? Paulus hat durchgeblickt und weiß, und er war ein Mann, der ein schweres Maß von Leiden zu tragen hatte, wie wohl keiner von uns, oder bist du schon mal gesteinigt worden? Also Paulus hatte ein ganz schweres Maß von Leiden zu tragen und Verfolgung und Ängsten und Sorgen, und doch sagt er, das alles kann mich niemals scheiden von deiner Liebe. Dessen bin ich ganz gewiss, du bist Liebe, wenn auch, wie Karl Geyer es bezeichnet, die Kraft der Liebe, die Kraft der Liebe. Und an der Stelle möchte ich nochmal ein paar Sätze aus dem Heftchen von Karl Geyer vorlesen. Vielleicht erschrickt das Geschöpf vor der Kraft der Liebe, die es ergreift, wie ein Kind oft dem Unverstand sich wehrt, wenn es gewaschen werden soll, obwohl die Reinigung ihm zum Heile dient. Oft muss die Hand des Vaters ja noch anders in das Leben des Kindes eingreifen, um Unheil abzuwehren und Heil zu bringen. Ja, oft sind schmerzliche Operationen an Leib und Seele notwendig, um zu helfen, zu bessern und zu retten. Da scheut die Liebe nicht zurück vor dem Schmerz, den sie zufügen muss. Sie verwundet, um zu heilen. Es geht ihr auch hier um das Letzte und um das Ganze. Und darum bleibt sie nicht in falscher Schonung auf halbem Wege stehen. Sie schaut das Ende an und will das volle Ziel, das Höchstmaß des Erreichbaren, das volle Ende, die Vollendung. Was soll die Liebe nun tun, wenn sie dich zögern sieht auf dem Weg zur Vollendung, weil du zurückschreckst vor dem vollen Einsatz und dem möglichen Leid? Soll sie dich schonen, weil dein Schmerz, den sie dir zufügen muss, ihr Leid tut? Dann muss sie später aber auch den Vorwurf von dir empfangen, dass sie dich hätte weiterbringen können, dies aber aus Schwäche versäumte. Soll die Liebe, die bis ans Ende schaut und im Voraus weiß, wie bitter es für dich und sie selbst wäre, wenn sie dich nicht zur Vollendung gebracht hätte, nur um deines jetzigen, schnell vorübergehenden Schmerzes willen schwächlich versagen und so es zulassen, dass dir für alle kommenden Äonen das Höchstmaß der Glückseligkeit mangelt? Nein, das kann sie nicht wollen. Und du willst es im Grunde deines Herzens auch nicht. Das hat ein Mann geschrieben, der sehr mit Herzattacken, schmerzlichen Herzkrämpfen immer wieder zu tun hatte. Und dann konnte er wieder aufstehen, dann hat er wieder gedient. Und die Brüder haben zu ihm gesagt, Karl, wenn du mal wieder so da niederliegst, steh auf, halt eine Freizeit, dann geht dir es wieder besser. Ja, das war eine besondere Art Humor. Er konnte ja auch viel dienen, er hat seine letzte Kraft eingesetzt. Was macht ein herzkranker alter Lehrer, also sehr alt war er ja noch nicht, aber wegen seines Leidens vorzeitig pensioniert, dem die Ärzte sagen, er soll bitte keine Vorträge halten. Er reist herum, hält Freizeiten, ständig dient am Wort, gründet einen Verlag, gründet eine Zeitschrift. Ja, und so hat er das selber auch erlitten, was er in diesen kostbaren Worten, in diesem kostbaren Heft, geschrieben hat. Wir müssen in die richtige Richtung schauen, auf die richtige Blickrichtung kommt es an, nicht aufs Fieberthermometer oder in den Geldbeutel oder in die Zeitung, da kommen wir nicht zur Klarheit über das Wesen Gottes. Wo erzeigt Gott seine Liebe? Zutiefst im Sohn, speziell auf Golgatha. Wir kennen sicher alle Johannes 3, Vers 16. Das man nennt das Evangelium im Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. da zeigt sich die Liebe Gottes in der Dahingabe des Sohnes. Und mit Johannes 3, Vers 16 stimmt überein, Römer 5, Vers 8. Da sagt der Apostel Paulus auch, wo wir die Liebe Gottes kennen und erkennen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass er uns alle schweren Führungen erspart. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass er in der Welt ab morgen früh Ruhe einkehren lässt. Nein, das alles steht hier nicht, sondern Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir waren noch Sünder, wir waren noch Feinde, sagt der Vers 10 in Römer 5. Da wurden wir mit Gott versöhnt, als wir Sünder und Feinde waren. Da hing er am Kreuz. Das kann Paulus ganz konkret sagen im Blick auf seinen Lebenslauf. Als der am Kreuz hing, war ich ein erbitterter Feind gegen diesen Nazarener und auch noch etliche Jahre danach, bis ich Damaskus erlebte und die Umwertung aller Werte kam in meinem Leben. Dort erweist er seine Liebe. Dahin müssen wir schauen, dann sehen wir seine Liebe, die das Liebste gab und den eigenen Sohn nicht schonte. Und Paulus kann jubilieren, wenn er uns den Sohn gegeben hat, wenn er seines eigenen Sohnes nicht verschonte, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Machen wir zum Schluss der Stunde ein Experiment. Machen wir ein Experiment. Also, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Wir können also, wo in der Bibel Gott steht, dafür das Wort Liebe einsetzen. Das wäre ja nun eine lange Bibelarbeit. Wenn man wirklich Langeweile hat zu Hause als Rentner oder Arbeitsloser und weiß nicht, wie kann ich meine Zeit totschlagen, der hat ja Zeit, der kann mal die ganze Bibel durchlesen und im Anfang schuf die Liebe Himmel und Erde und wo Gott steht, Liebe, wo Herr steht, Liebe, wo Yahweh oder Elohim steht, Liebe. Das wäre eine lange Bibelarbeit. Die will ich jetzt nicht machen, natürlich. Aber ein paar Stichproben möchte ich machen aus dem ersten Buch Mose. Wenn das wahr ist, dann müsste man ja wirklich an jede Stelle, wo Gott steht, Liebe einsetzen können. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf die Liebe die Himmel und die Erde. Können wir das akzeptieren? Kann das sich so verhalten? Steht hinter der Schöpfung der Welt die Liebe Gottes? Ja, ganz gewiss. Seines Liebeswillens wegen ist das ganze All geworden. Hinter der Weltschöpfung steht seine Liebe, da bin ich ganz überzeugt. 1. Mose 1, Vers 3. Und die Liebe sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Kann man sowas mit der Liebe Gottes in Einklang bringen? Oh ja, warum nicht? Erleuchtung, hell werden, Licht schenken, ist doch etwas Schönes. Man kann ja das erste Kapitel der Bibel so auffassen, die Weltschöpfung, die haben wir in Vers 1. Da wird berichtet, Gott schuf Himmel und Erde. An keiner weiteren Stelle in 1. Mose 1 wird das berichtet. Das ist einfach da. Das ist nicht bloß Überschrift, sondern Handlung. Ich habe ja über diese Dinge mal etwas geschrieben, ein Buch Urknall und Schöpfergott. Das ist aber vergriffen. Vielleicht haben es manche im Bücherschrank. Und Vers 2 wird von manchen Auslegern und auch von mir dann eben so aufgefasst. In Vers 2, da haben wir eine völlig andere Situation. Eine Katastrophe war eingetreten. Und das hat wohl etwas zu tun mit dem Fall Satans. Angedeutet in Jesaja 14 und Ezekiel 28. Eine Katastrophe. Die Erde war, man kann auch übersetzen, wurde Tohu Wabohu. Und dieses Tohu Wabohu, Wüst und Leer, das kommt auch einige Male bei Jesaja und Jeremia vor und bezeichnet dort das Ergebnis eines göttlichen Gerichtes, Tohu Wabohu, Ergebnis eines Gerichtes. Nun ist auf einmal Tohu Wabohu da und Finsternis ist da, aber der Geist Gottes ist auch da. Wenn man das so auffasst, dann haben wir ab Vers 3 unserer Bibel, 1. Mose 1, Vers 3, nicht mehr Schöpfungsbericht, sondern Wiederherstellungsbericht. Die Sonne war längst da, aber nicht in der heutigen Form. Erst dann am vierten Tag wurde sie, die Sonne als Sonne erkennbar. Vorher war es ein nebulöser Schleier, den halben Himmel einnehmend, wie der Professor Bettex Anfang dieses Jahrhunderts einmal geschrieben hat, aufgrund gewisser Forschungen und Annahmen. Also ich will da nicht länger stehen bleiben. Ein Wiederherstellungsbericht. Gott will das Chaos zum Kosmos wandeln. Er will das wiederherstellen, was in Unordnung geraten war durch die Sünde in der Geisterwelt. Und wenn man irgendwo aufräumen will, dann braucht man erstmal Licht. Wenn man da einen fensterlosen Dachboden hat, wo man dann alles Mögliche mal hineingeworfen hat, alte Kartons und was weiß ich, und man will da aufräumen. Das erste ist Licht. Es werde Licht, Licht an, sonst kann man nicht aufräumen. So war das erste, was Gott in seiner Liebe tat, es werde Licht. Nehmen wir 1. Mose 1, 26, 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich oder gleich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Die Liebe schuf den Menschen. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Die Liebe schuf den Menschen. In seiner Liebe sprach der Vater zum Sohn, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild der Liebe. Ja, wieder kommt die Frage, können wir das so auffassen? Stimmt das? Dürfen wir das? Ist das theologisch richtig, wenn wir dafür Gott einfach Liebe einsetzen? Ich habe ja gesagt, das gilt überall, denn Gott ist Liebe. Ja, natürlich, hinter der Menschenschöpfung steht der Liebesplan Gottes. Hinter jedem Menschen, der geschaffen wird, steht der liebende Gott, ein Liebesplan Gottes. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat dich in seiner Liebe gewollt und geplant. Das kann man ja leider von den irdischen Eltern nicht immer sagen. Also ich weiß ja ganz genau, dass meine Eltern mich gewollt haben. Ich war ja auch der Erste und der Letzte und der Einzige. Ist ja schön, braucht man die Schokolade nicht zu teilen. Aber man wird auch nicht so erzogen, wie man vielleicht im Kreise mehrerer Geschwister sich aneinander reibt und so weiter. Jedenfalls, ich weiß ganz genau, dass meine Eltern mich wollten, obwohl die mir das nicht groß erklärt haben. Aber das wusste ich. Ich weiß aber auch, dass manche sagen, eigentlich war ich nicht gewollt. Ja, man hat mich nicht abgetrieben, man hat mich wenigstens ins Leben kommen lassen, aber man hat mich auch fühlen lassen, naja, noch ein Esser, eigentlich haben wir Kinder genug, naja, du bist so versehentlich auch noch gekommen, naja, gut, also gut. Das muss ja wohl schlimm sein, ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung, aber es muss wohl schlimm sein, wenn Menschen das Gefühl haben, meine Eltern waren nicht erfreut, nein, dass ich auch noch kam, eigentlich. Und manche lassen es dann ja die Kinder spüren. Ach, du immer, du auch noch. Das kann man in manchen Lebensberichten hören oder in der Seelsorge. Das ist schwer, das muss schwer sein. Aber solche Menschen dürfen wissen, selbst wenn die eigenen Eltern mich nicht wollten, mein Gott und Vater hat mich auf alle Fälle gewollt. Das ganze Jahr des himmlischen Vaters, sein Liebesplan steht hinter meinem Leben. Ich bin gewollt, ich bin geplant und er hat ein Ziel mit mir. 1. Mose 1 war das, 26, 27. Jetzt 1. Mose 2, 15 bis 17. Und die Liebe nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und die Liebe gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Kann man das mit der Liebe Gottes in Einklang bringen? Ja, durchaus. Liebe gibt auch Gebote, Liebe setzt auch Grenzen. Und wo man in Liebe Kinder erzieht, da setzt man ihnen auch Grenzen. Also, das können wir schon mit der Liebe Gottes in Einklang bringen. Aber dann wird es schwieriger bei 1. Mose 3, 23, 24. Und die Liebe schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Sündenfall war geschehen. Der liebende Gott hat ihn nicht verhindert, hat der Schlange den Zutritt nicht verwehrt. Sie durfte das erste Menschenpaar verführen und sie sind drauf reingefallen. Und dann kam die Austreibung. Hätte der liebende Gott das alles nicht verhindern können? Unsere Brüder, unsere Väter, unsere Lehrer, wie zum Beispiel Karl Geyer und Adolf Heller, haben mehr als einmal betont, ich sage es jetzt mit meinen Worten, indem Gott den Sündenfall zugelassen hat, hat er dafür gesorgt, dass ganz am Ende größere Herrlichkeit einmal herauskommt, als wäre die Sünde nie hineingekommen. Als ich Bürger der Stadt Karlsruhe war, von 1947 bis 1950, schon lange her, als ich Bürger der Stadt Karlsruhe war, da wohnten zu der Zeit auch Karl Geyer und Adolf Heller, beide in Karlsruhe. Dort wurde ja auch zunächst der Verlag Karl Geyer gegründet. Und wir gingen samstags abends des Öfteren in die Stadtmission zur Brüderstunde. So ein junger Mann, der hieß Hartmut Meier-Gerber dann später, falls Sie mal den Namen gehört haben, ja, Langensteinbach und ich, wir jungen Männer saßen da auch. Und der Bruder Geyer, der wurde dann auch mal gefragt, am Ende einer Brüderstunde, ich erinnere mich heute noch, Bruder Geyer, hat Gott die Sünde gewollt? Heikle Frage. Es gibt Fragen, die kann man nicht mit einem einfachen Ja und einem einfachen Nein beantworten. Die Politiker wissen das sowieso, wenn sie vor den Fernsehkameras stehen, die und Fangfragen dann kommen. Aber es gibt auch in der Bibel und Theologie Fragen, da kann man nicht so ohne weiter sagen, ja, nein, fertig. Und da hat Bruder Geyer auch gesagt, was sonst ja nicht seine Art ist und wir als Christen ja auch nicht immer Jein sagen sollen. Aber da hat Bruder Geyer gesagt, ja und nein, es kommt darauf an, wie die Frage gemeint und gestellt ist. Hat Gott die Sünde gewollt? Das Wesen der Sünde will er natürlich nicht. Er ist der stärkste Feind von der Sünde. Das ist doch klar. Und sie soll einmal abgeschafft werden. Wenn der Sinn der Frage aber der ist, wollte es Gott oder geschah das ohne seinen Willen, dass die Sünde hineinkommen durfte in die Menschenwelt, in die Geisterwelt und in die Menschenwelt, dass der Teufel gewaltige Triumphe feiern durfte, dass dieser böse Äon kommen durfte, um dann ein gewaltiges Werk der Wiederherstellung zu tun, damit er am Ende größere Herrlichkeit hat, als wäre die Sünde nie gewesen. Wenn man sie so stellt, dann muss man sagen, ja, das hat Gott allerdings gewollt, genehmigt, mit eingeplant, obwohl er wusste, dass da schwere, schwierige Führungen und viel Leid und Herzblut für ihn selber damit verbunden sein würde. So, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger mit der Liebe Gottes. 1. Mose 6, 5 und 7. 1. Mose 6, 5 und 7. Und die Liebe sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vers 7. Und die Liebe sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis hin zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ja, das kann ja nun doch wirklich nicht mit der Liebe Gottes übereinstimmen, dass ein solcher Gott durch eine solche Wasserflut sie vernichtet, bis auf 8 Personen. Das ist ja ein schreckliches Geschehen. Aostatal, Italien, Südschweiz, Überschwemmungen, aber das sind ja noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was damals in der Sintflut geschah. Das ist ja ein gewaltiges, schreckliches, unfassbares Geschehen. Oh Gott, wo ist deine Liebe? Es gibt wirklich so schwere Führungen, da kann ich Ihnen auch nicht einfach erklären, wenn Sie mir sagen, heute kriege ich die Krebsdiagnose, da kann ich nicht sagen, ach, ist nichts schlimm, Gott ist Liebe. Ich kann da nicht einfach eine Erklärung, einen billigen Trost geben, ich werde mich hüten. Ich kann auch hier nicht bei der Sintflut einfach sagen, doch, das ist auch Liebe. Aber ich kann Ihnen doch aus der Schrift geschöpft einen gewissen Silberstreif zeigen, auch für jene Geschöpfe, die damals untergegangen sind. Denn wenn jemand auf Erden stirbt, dann ist ja nicht alles aus und fertig. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, mit jedem geht es weiter. Mit den Gläubigen in einer besonderen Weise geht es weiter. Petrus schreibt einmal von der sogenannten Hadespredigt Jesu. Nicht alle können das so fassen, da brauchen wir nicht streiten. Aber ich fasse das so auf und viele andere auch. Als der Herr Jesus lebendig gemacht wurde, da hat er im Hades Toten gepredigt, sogar Evangelium. Und da werden bei dieser Gelegenheit ausgerechnet die genannt von der Sintflut. 1. Petrus 3,19, in diesem lebendig, im Geiste lebendig gemacht, ist er in diesem Geist auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Geister müssen nicht Teufel oder Dämonen oder Engel sein, Geister können auch Menschen sein. Er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in der wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Und damit zu tun hat die Stelle in 1. Petrus 4, Vers 6, denn dazu ist auch Toten Evangelium verkündigt worden. Gute Botschaft, wörtlich im Griechischen Evangelium. Euangelion, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Also das heißt ja nun wirklich nicht, dass jemand, der hier auf Erden stirbt, ein Ungläubiger und in den Hades kommt, dass er dort in einer Evangelisationsversammlung aufwacht. Wir wollen das hier nicht in falscher Weise ausweiten. Aber es bedeutet allerdings, dass unser großer Gott jeden Toten, wo er will, ansprechen kann. Ihm leben sie alle. Für ihn sind sie jederzeit erreichbar. Jeder ist erreichbar. Er kann mit jedem reden. Und damals hat der Herr Jesus eine Probe gemacht mit jenen, die damals in der Sintflut ungehorsam waren. Denen wird ihre Chance gegeben. Und jetzt lese ich noch als letztes eine andere Katastrophe aus 1. Mose 1. Nach dem Wasser kommt das Feuer. Feuer auf Sodom und Gomorra. 1. Mose 19, 23 bis 25. Und das soll Liebe sein. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ die Liebe auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von der Liebe aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Schreckliches Feuergericht, eine ganze Stadt zerstört, aber restlos mit ihren Vorstädten, Vororten. Das erinnert an die Terrorbombenangriffe auf Wuppertal-Barmen oder Hamburg und so weiter. Wenn man das als junger Mann erlebt hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Wir regen uns ja schon auf, wenn ein Haus in unserer Nachbarschaft brennt. Mit Recht regen wir uns auf, schrecklich. Oder wenn ein Asylantenheim angezündet wird. Wir regen uns über ein Haus auf. Noch schlimmer wäre ein ganzer Straßenzug. Aber wer das miterlebt hat, der weiß ja im Rückblick, was 1943, 44, 45 passiert ist. Ich wohnte am Südrand des Ruhrgebietes in Mettmann und ich wusste, wenn ich aus dem Obergeschoss des Bauernhauses herausschaute und blickte nach Norden, geradeaus. Ach ja, ich hatte gerade Geburtstag an dem Tag. Ah, heute Abend ist Essen dran, als ich, glaube, 15 Jahre alt wurde. Ach, heute ist Essen dran, haha. Die Innenstadt von Essen, ein Flammenmeer. Halb links, ach, heute ist Duisburg dran. Ganz links, Düsseldorf ist dran. Am anderen Morgen kriegten wir den Aschenregen. Und halb rechts, ah, Dortmund ist heute dran. Ganz rechts, Wuppertal ist dran. Das kann man nicht vergessen, solche Dinge. Und wenn man über die rauchenden Trümmer in Wuppertal und anderswo rüber gegangen ist, wo noch Brandgeruch war und es zum Teil noch brannte, das hat mich dann bewogen, das Buch zu schreiben, Nächte voller Feuer, das auch auf dem Büchertisch liegt. Ja, kann denn so etwas, was Gott bei Sodom und Gomorra gemacht hat, oh lieber Gott, war das nicht ein bisschen zu hart? Wie kann das mit der Liebe stimmen? Und was ich vorhin von dem Wasserflutgericht sagte, das sage ich auch jetzt bei dem Feuergericht. Ich kann das nicht erklären, aber ich kann doch einen Hoffnungsschimmer geben. Denn so wie die Bibel uns etwas sagt über die, die in der Sintflut umkamen, 1. Petri 3,19, so sagt uns die Bibel auch etwas über die von Sodom und Gomorra. Die Akte Sodom und Gomorra ist nicht geschlossen bei Gott. Es geht weiter, es geht weiter. Und das Endgültige steht noch bevor. Der Herr Jesus deutet es an in Matthäus 11. Und dann wollen wir noch in Hesekiel 16 hineinschauen. Ich habe das auch geschrieben in meinem kleinen Heft über Sodom und Gomorra. Habe ich das vor 35 Jahren geschrieben. Und ich muss diese Schrift heute nicht widerrufen, sondern das gilt nach wie vor. Also in Matthäus 11 spricht ja der Herr Jesus bedeutsame Worte über Kapernaum und vergleicht es mit Sodom und Gomorra. Matthäus 11, 23, 24. Und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Da geht es natürlich nicht um das Land im Sinne von Erdboden, sondern um die Bewohner. Erträglicher, was liegt in diesem einen Wort? Erträglicher, ganze Bände Theologie über die kommenden Gerichte liegen in diesem Wort. Erträglicher, es gibt Abstufungen im Gericht, wie auch in der Herrlichkeit gibt es Abstufungen. Bruder Geier hat mal geschrieben in dem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung. Sie können zu dem Buch stehen, wie Sie wollen, aber eines muss uns doch zu denken geben, was Bruder Geier da schreibt. Ist es nicht eigenartig, dass Gott seinen Sohn gesandt hat nach Kapernaum, aber nach Sodom hat er ihn nicht geschickt. Er hat ihn gesandt nach Kapernaum, obwohl er im Voraus wusste, die werden keine Buße tun. Und er hat ihn nicht nach Sodom geschickt, obwohl er im Voraus wusste, die hätten Buße getan. Da muss doch irgend diese Rechnung einmal aufgehen. Wir können zwar Gottes Wege und Gerichte nicht messen an unserer Gefühlswelt oder unserem Gerechtigkeitssinn. Und doch, Ströter hat einmal gesagt, müssen die Wege Gottes allen unserem Gerechtigkeitsfinden ins Gesicht schlagen. Was wäre das für ein Gott? Gott ist ja ein Gott, der auch weiß, was wäre, wenn. Was wäre, wenn? Was wir in unserem Leben oftmals so überlegen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich den vor 30 Jahren nicht geheiratet hätte? Wäre es dann alles wunderbar oder wäre ich noch schrecklicher reingefallen? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Gott weiß das, was wäre, wenn. Er weiß auch, wer in welcher Situation wie reagiert hätte. Die Sodomer hätten Buße getan. Wenn Gott ein Zurechtbringer ist, dann muss er doch mindestens allen Menschen, die hier das Evangelium nicht hörten, die Gelegenheit noch nachliefern. Das ist mal das Mindeste, wenn er will, dass alle errettet werden und zur Buße kommen. Sodom bekommt noch seine Chance. Sodom bekommt noch seine Chance. Das endgültige Urteil ist noch nicht gesprochen. Auf das Gesicht von Arthur Muhl kam immer ein feines Lächeln, wenn er sagte, es gibt Punkte, da spricht das Alte Testament deutlicher als das Neue. Und so ein Punkt ist der Fall Sodom und Gomorra. Was der Herr Jesus nur andeutet, das steht in Hesekiel 16 klar und deutlich geschrieben, nämlich, dass die Leute von Sodom wiederkommen und zurückversetzt werden in den früheren Stand. Sie kriegen ihre Gelegenheit. Und wenn sie damals schon Buße getan hätten, als Jesus auf Erden war, dann werden sie es dann erst recht tun nach so viel schmerzlichem Gericht. Hesekiel 16 vergleicht ja die Sünden dreier Städte miteinander, Samaria, Sodom, Jerusalem. Wer hat am meisten gesündigt? Jerusalem hat am meisten gesündigt. Jerusalem wird wiederhergestellt. Und dann ist es richtig, wenn die allergrößte Sünderin wiederhergestellt wird, dass Gott auch den anderen ihre Chance gibt, Sodom und Samaria. Deshalb heißt es in Hesekiel 16, 53, und ich werde ihr Geschick, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter, ich wende ihr Geschick, ich wende dein Geschick in ihrer Mitte, damit du deine Schmach trägst und dich all dessen schämst, du Jerusalem, indem du sie tröstest. Und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter, Tochterstädte, Vororte, werden in ihren früheren Zustand zurückkehren. Und Samaria und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Also Städte, Bewohner von Sündenstädten, große Sünder, die werden natürlich von Gott nicht auferweckt in herrlicher Geistleiblichkeit, wie die Gläubigen nach 1. Korinther 15, das ist auch klar. Sie kehren zurück in den früheren Stand. Das bedeutet keineswegs eine allgemeine Wiederverkörperung, keineswegs. Aber Gott kann auch Menschen zurückkehren lassen in den früheren Stand auf dieser Erde. Und das wird zunächst mal mit Sodom auch geschehen, wie mit denen, die damals in Samaria oder Jerusalem wohnten. Und dann bekommen sie ihre Chance. Und dann wird der Herr ihnen die Möglichkeit geben, sich auch für ihn zu entscheiden. Das sind nur Andeutungen der Wege Gottes. Das sind nur Andeutungen, ihr Lieben. Ich wollte zeigen, kann man für Gott die Liebe einsetzen? Kann man es am Ende auch da, wo es durch schwerste Gerichte geht, Wassergericht, Feuergericht, ist dann Gott auch noch Liebe? Eine leicht fastliche, einfache, oberflächliche Erklärung wollen wir da nicht geben. Aber ich konnte in beiden Fällen darauf hinweisen, Wassergericht, Feuergericht, die Bibel deutet an, es geht weiter, es geht weiter. Die Welt sagt, alles aus bei einem untergegangenen U-Boot oder dergleichen mehr. Nein, nein, auch die da in dem U-Boot saßen, das da umgekommen ist, russisches Unterseeboot. Es geht weiter, es geht weiter. Die Liebe Gottes hört nicht auf zu suchen und weiterzumachen und neue Chancen zu geben, denn er ist ja und bleibt ja der zurechtbringende, suchende, liebende Gott. Insofern dürfen wir, wenn es auch manchmal schwerfällt, doch wissen und erkennen, Herr, ich will auch dich preisen, wenn es durch Gerichte geht, und will auch da wissen, deine Liebe ist da und sie hört niemals auf. Denn das steht ja klar geschrieben bei Paulus, die Liebe hört niemals auf. Und dessen sind wir getrost für uns und für andere und für alle. Amen.